Phase angekommen. Ostern liegt schon lange zurück. Die Zeit, in der wir Jesus als lebendiges Wort Gottes unter uns hatten, die ist lange vorbei. Was für ein Glück hatten damals die Jünger, dass Jesus mit ihnen nochmal in die Verlängerung gegangen ist, um schon mal die EM vorwegzunehmen. 40 Tage ist er damals noch bei ihnen geblieben und hat sie dann nochmal ausführlich in ihrem Dienst zugerüstet und sie unterwiesen. Aber auch das ist seit Himmelfahrt Geschichte. Nach kurzer Zeit des Ausharrens kam dann 10 Tage später Pfingsten, die Ausgießung des Geistes auf die Jünger. Petrus und die anderen wussten in dem Moment genau, was sie zu sagen und zu predigen hatten. Aber jetzt sind sie in der Lebensrealität eines ganz normalen Christen angekommen. Kein Jesus mehr, der akustisch wahrnehmbar sagt, wie dieses oder jenes zu glauben oder zu verstehen sei. Oder wie man sich richtig zu verhalten hat. Auch kein ständiges Übersprudeln mehr durch den Heiligen Geist, der quasi die Worte am eigenen Gehirn vorbei aus dem Mund purzeln lässt. Wir sind vom Kirchenjahr her in unserer Realität angekommen. In einer Realität, in der 2 Personen das gleiche Gotteswort erzählen, reden, es predigen können und dabei mitunter ganz unterschiedliche Dinge aus ihrem Mund herauskommen. Wir sind in unserer Realität angekommen, in der ein fast 2000-jähriger Deutungskampf tobt. Wer hat Recht? Wer hat Unrecht? Wer gibt Gottes Wort richtig wieder und wer nicht? Und diese Auseinandersetzung ist aktuell ganz stark greifbar in sozialen Netzwerken im digitalen Bereich. Zum Beispiel in Podcasts, also digitalen Hörfunksendungen wie Glaubensweite oder Jana und Jasmin, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Die ist greifbar in unserer eigenen Gemeinde, manchmal in den Hauskreisen. Sie ist greifbar in unserem Gemeindebund, aus Baptistengemeinden und Christusforum, ehemals Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden. Letztere haben jetzt offiziell erklärt, den Bund verlassen zu wollen, weil sie im Bund manche theologische roten Linien überschritten sehen. Aber ihr Lieben, dieser Streit um das rechte Gotteswort ist nicht neu und auch nicht 2000 Jahre alt. Er geht schon viel weiter zurück und der Predigtext für heute führt uns vor Augen, dass es auch in Israel lange vor der Geburt Jesu Diskussionen um die richtige Gottesoffenbarung und das wahre Gotteswort gab. Ich lese uns aus Jeremia 23, die Verse 16 bis 29 als Predigtext für heute. Dort schreibt der Prophet Jeremia: So spricht der Herr Zebaoth, hört nicht auf die Worte dieser Propheten. Mit ihrem prophetischen Gerede täuschen sie euch. Sie verkünden euch, was ihnen ihr Herz einflüstert. Nichts davon kommt aus dem Mund des Herrn. Sie beruhigen diejenigen, die mich verachten und behaupten immer und immer wieder, der Herr hat gesprochen, ihr werdet in Frieden und in Sicherheit leben. Auch für jeden, der seinem sturen Herzen folgt, haben sie dieselbe Botschaft. Es wird kein Unheil über euch kommen. Aber wer von ihnen stand vor dem Herrn? Wer gehört zum Kreis seiner Vertrauten, sodass er sein Wort sehen und hören kann? Wer hat auf sein Wort geachtet? Wer hat es wirklich gehört? Seht her, der Sturmwind bricht los. Die Wut des Herrn wirbelt alles durcheinander und braust über die Köpfe der Frevler hinweg. Der Zorn des Herrn wird nicht aufhören zu wüten, bis er alles vollbracht hat, bis er getan hat, was sich der Herr in seinem Herzen vorgenommen hat. Wenn es soweit ist, werdet ihr all das begreifen. Ich habe diese Propheten nicht geschickt, sie aber kommen trotzdem angelaufen. Ich habe nicht zu ihnen gesprochen, die aber reden trotzdem prophetisch. Die standen nicht im Kreise meiner Vertrauten. Sonst könnten sie meinem Volk meine Worte verkünden. Sonst würden sie es auf den rechten Weg zurückbringen. und die Leute davon abbringen, Böses zu tun? Bin ich nur ein Gott, der den Menschen nahe ist? Oder bin ich nicht auch ein Gott, der fern ist? So lautet der Ausspruch des Herrn. Kann sich jemand so gut vor mir verstecken, dass ich ihn nicht sehe? Ausspruch des Herrn. Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt? So lautet der Ausspruch des Herrn. Ich habe genau gehört, was diese Propheten in meinem Namen verkündet haben. Ihre prophetischen Botschaften sind erlogen, wenn sie behaupten, ich hatte einen Traum, ja einen prophetischen Traum. Wie lange soll das noch so gehen? Was wollen sie denn erreichen, wenn sie erlogene Botschaften verkünden, wenn sie das sagen, was ihnen ihr Herz einflüstert? Einer erzählt dem anderen seinen Traum. Wollen sie, dass mein Volk so meinen Namen vergisst? Genauso haben es schon ihre Vorfahren getan. Sie haben meinen Namen wegen Baal vergessen. Ein Prophet, der Träume hat, soll Träume erzählen. Wer aber mein Wort hat, soll mein Wort verkünden in aller Wahrheit. Dann wird sich zeigen, was Stroh und was Getreide ist. So lautet der Ausspruch des Herrn. Ist mein Wort nicht wie Feuer? Ausspruch des Herrn. Ist es nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt? Meine Predigt heute ist etwas anderer Art. Ich habe mir erlaubt, dem Jeremia auf seine Zeilen einen Brief zu schreiben und möchte mit euch meinen Brief an Jeremia teilen. Lieber Jeremia, leider können wir uns nicht persönlich begegnen, aber treffen, aber ich freue mich sehr darauf, dich in Gottes Herrlichkeit einmal persönlich kennenzulernen. Schon über lange Zeit bin ich bewegt und beeindruckt von deinem Dienst für Gott und das unter extrem schwierigen Umständen. Immer wieder musstest du kämpfen dafür, bei den Menschen Gehör zu finden. Immer wieder wurdest du abgelehnt und hast Mobbing erlebt. So nennt man das heute bei uns. Aber ich glaube, Gott hat in dir eine große Stärke gesehen und dir daher zugetraut, dass du seine schwere Gerichtsbotschaft den Menschen verkünden kannst und wirst. Ich weiß, das hörst du nicht so gerne. Für dich hat es sich vielmehr angefühlt wie eine Zumutung. Und wie oft hast du mit Gott darüber gerungen und das auch ganz offen in deinem Buch zugegeben. In den Zeilen, die ich gerade von dir gelesen habe, gehst du richtig hart mit falschen Propheten zu deiner Zeit ins Gericht. Und du hast starke Gottesworte auf deiner Seite, die ihre Verkündigungen als menschliches Herzgeflüster entlarven, ihre prophetischen Träume als Selbstinszenierung und die Verdorbenheit ihres Lebenswandels aufdecken. Wahrscheinlich war dir gar nicht klar, wie bedeutsam deine Worte auch 2600 Jahre später wieder sein würden. Heutzutage geschieht es nämlich auch in christlichen Kreisen immer wieder, dass die einen Christen andere Christen und ihre Überzeugungen bzw. auch Verkündigungen als falsche Prophetie abtun und ihnen Gottlosigkeit vorwerfen. Du hast ja sehr ausführlich in deinem 23. Kapitel beschrieben, wie die Lebensausführung und die Dienstausübung der falschen Propheten zu deiner Zeit ausgesehen hat. Du hast dabei ja vor allem an die Priester, an den wichtigen Heiligtümern auf dem Gerizim in Samarien und natürlich in Jerusalem am Tempel vor Augen, die neben ihrer Priestertätigkeit sich auch als offizielle Tempelpropheten betätigen durften. Du hast mitbekommen, dass die Priester in Samarien anfingen, im Namen von Baal prophetisch zu reden. Du hast mitbekommen, dass sie das erste Gebot mit Füßen treten und Baal, dem Landesgott Kanaans, ein Existenzrecht neben Jahwe eingeräumt haben. Da kann ich wirklich verstehen, dass du sie als gottlose Falschpropheten bezeichnest. Aber als noch viel schlimmer hast du die Priester in Jerusalem empfunden, weil sie nicht nur selbst absolut korrupt und ungerecht gelebt haben, sondern auch nichts unternommen haben, die Ungerechtigkeit in der Gesellschaft zu stoppen. Du hast gesehen, wie sie sich als Priester und Propheten Jahwes selbst bereichern, wie sie die geistliche Not von Menschen zu ihrem eigenen wirtschaftlichen Vorteil ausgenutzt haben. Da wundert es mich nicht, dass du ihnen Gottlosigkeit vorwirfst, vor allem weil Gott zu lieben und zu ehren für dich ja heißt, gerecht zu leben. Ich habe zwar noch nicht davon gehört, dass in einem christlichen Gottesdienst auf einmal Buddha oder Vishnu und so weiter angebetet werden, aber wer weiß schon, dass es nicht doch alles so gibt auf dieser Welt. Aber bei deiner Beschreibung der Jerusalemer Priester musste ich an so manche Fernsehprediger aus den USA oder auch Afrika denken, die den Menschen das Blaue vom Himmel versprochen und sich an ihrer geistlichen Sehnsucht finanziell bereichert haben. Wenn charismatische afrikanische Prediger ein Luxusleben führen von dem Geld, das die großteils armen Menschen beispielsweise für ihre Hoffnung auf Heilung gespendet haben, dann kommt das vielleicht ihnen nahe, was du in Jerusalem gesehen hast. Oder wenn amerikanische Fernsehprediger eine Flotte an Privatjets, Autos und Yachten ihr eigen nennen, die jeden CEO einer großen Firma neidisch werden lassen. Da, wo es solchen Menschen nicht mehr wirklich um die Ehre Gottes, sondern um die eigene Marke, die eigene Ehre und den eigenen Wohlstand geht, ja, da kann man wohl wirklich von Gottlosigkeit und falschen Propheten sprechen. Aber leider gehen solche Vorwürfe von Falschprophetie und Gottlosigkeit heute unter Christen viel weiter. Und sie gehen in aller Regel wie in einer Einbahnstraße von konservativ und fundamentalistisch denkenden und glaubenden Menschen an progressiv denkende und glaubende Menschen. Christen, die Gottes Wort gehört und verstanden haben und es nun bewahren wollen, werfen anderen Christen, die Gottes Wort anders und neu verstehen, Falschprophetie vor. Ich weiß, du verstehst die Tragik dahinter. Damals warst du der Progressive, der mit einem neuen, ganz anderen und vor allem erstmal unbequemen Gottes Wort zu den Menschen sprechen durftest und musstest. Und du als Progressiver hast den Menschen, die sich ganz konservativ und fundamentalistisch nicht von dem alten Gotteszuspruch "Es ist und wird schon alles gut" lösen wollten, Falschprophetie vorgeworfen. Einige Jahrhunderte nach dir hat der Paulus das auch ganz gerne gemacht. Anders Glaubende als Falschapostel oder Falschpropheten zu betiteln, und zwar immer jene konservativ-fundamentalistischen Kräfte, die nicht damit klargekommen waren, dass durch Christus das ganze Heil erreichbar wurde, auch ohne Beitritt zum Judentum. Oder weil sie nicht wahrhaben wollten, dass Jesus als wahrer Mensch gestorben und auferstanden ist. Sowas gab es ja noch nie, deswegen kann es auch nicht wahr sein. Aber eigentlich will ich mich gar nicht an dieser Ironie und Tragik festbeißen, sondern dir dafür danken, dass du in deinen herausfordernden Zeilen Kennzeichen benannt hast, mit denen sich wahre von falscher Verkündigung unterscheiden lassen. Du hast zum Beispiel die Gottesbeziehung als Kriterium genannt. Ob die Menschen, die in Gottes Namen verkündigen, selbst eine Gottesbeziehung haben. Und bei den Falschpropheten deiner Zeit hast du wahrgenommen, dass sie sich auf die Seite von Gotteslästerern stellen und damit von Gott abwenden. Und du hast hinterfragt, wer von deinen Kontrahenten, von den falschen Propheten wirklich auf Gottes Reden gehört hat. Wer sein Wort beachtet, sich seinem Wort aussetzt, wer die Nähe und Gemeinschaft zu Gott sucht und hat. Auch die echte Berufung ist dir sehr wichtig. Mit einem Gottesausspruch konntest du über deine Widersacher tatsächlich sagen: Die anderen habe ich nicht als Propheten geschickt, aber sie kommen trotzdem angelaufen. Sie standen nicht im Kreis meiner Vertrauten. Ihnen fehlte offenbar die echte, innere Berufung durch Gott. Sie waren nicht als Priester und Propheten tätig, weil sie Gott dazu berufen hat, sondern weil sie durch Erbschaft oder Geld an diese Positionen gekommen sind. Aber sie saßen eben an diesen Schaltstellen des geistlichen Lebens und haben dir das Leben schwer gemacht, obwohl du wirklich diese innere Berufung Gottes hattest und sie dich einiges im Leben gekostet hat. Es macht mich heute noch betroffen, wie dir als wahrhaft von Gott berufener Mann die äußere Berufung durch die Gemeinde Gottes versagt geblieben ist. Und damit dein Dienst immer ein Kampf und Abarbeiten war. Und in dem, was du über dein Leben schreibst, wird erkennbar, wie sehr du eigentlich darauf gehofft hast, auch diese äußere Bestätigung durch die Gemeinde Gottes zu bekommen. Aber das will ich dir gerne sagen, daran, dass wir uns von deinen Worten heute noch ansprechen lassen dürfen und die Falschpropheten deiner Zeit für immer verstummt sind, hat Gott deine innere Berufung ja auch eindeutig nach außen bestätigt. Ich habe in meinem Theologiestudium gelernt, segensreicher Dienst im Auftrag und Namen Gottes braucht beides. Die innere Berufung durch Gott und die Bestätigung dieser inneren Berufung durch die äußere Berufung der Gemeinschaft der Glaubenden. Dass die Gemeinschaft anerkennt und bestätigt, ja, wir glauben und spüren dir deine Berufung ab. Dem kannst du wahrscheinlich nur zustimmen. Und ich wüsste sehr gerne, was du davon hältst, wenn heute gerade Gemeindepastorinnen und Pastoren mit einer inneren Berufung und einer klaren und starken äußeren Berufung zur Verkündigung von Gottes Wort durch eine heterogene Gemeinde Falschprophetie unterstellt wird. Zum Beispiel von sogenannten christlichen Influencern in sozialen Netzwerken, also Menschen, die vielleicht eine starke innere Berufung haben, aber eben keine wirklich äußere Berufung. Außer vielleicht durch Follower, die ihnen nur folgen, weil sie genau das sagen, was die Follower gerne hören möchten. Jedenfalls hat es mich nicht überrascht, dass es natürlich als Kriterium wichtig ist, dass jemand wirklich Gottes Wort gehört und empfangen hat. Aber wie du es in Vers 28 formuliert hast, das hat mich doch etwas überrascht. Du sagst nämlich da im Auftrag Gottes nicht, wer mein Wort gehört hat, sondern wer mein Wort hat. Das klingt ja so, als ob Gottes Wort quasi ergreifbar ist. Und ich habe mich gefragt, ob du da auch schon an Gottes Wort in Schriftform gedacht hast. Naja, auf jeden Fall ist uns heute Gottes Wort tatsächlich zum Greifen da. Wir müssen nur nach der Bibel und in unserem Regal greifen. Obwohl, aber auch das wird dir ja bewusst sein, obwohl sich diese beiden Worte ergreifen und begreifen, nur in einem Buchstaben unterscheiden, zwischen ihnen kann ein himmelweiter Unterschied liegen. Wie dem auch sei, was dir ja wirklich sauer aufgestoßen hat, war diese Einflüsterung des Herzens auf Seiten deiner Widersacher. Und du erzählst davon, sie hätten sich mit prophetischen Träumen gebrüstet und überboten, hätten sich darin immer wieder angestachelt, was sie geträumt haben, ohne dass es wirklich mehr um dein aktuelles Wort in eure aktuelle Zeit hineinging. Und bei deinem Gedanken mit der Einflüsterung des Herzens habe ich tatsächlich lange nachdenken müssen. Denn man könnte dich so verstehen, als dass die Verkündigung der Falschpropheten nie Gottes Wort gewesen wäre. Aber ehrlich gesagt würde mich das wundern, denn wie oft hat Gott den Menschen doch genau diesen Zuspruch geschenkt, den deine Widersacher auch immer wieder aussprechen. Alles wird gut, Gott ist an eurer Seite. Ich glaube, du wolltest damit sagen, falsche Verkündigung, falsche Prophetie ist es, wenn man krampfhaft und allem neuen und aktuellem Reden Gottes zum Trotz an einem alten Gotteswort, an einer alten Verkündigung festhält, weil sie einem so gut gefällt und schmeichelt. Wenn man quasi etwas Veraltetes wieder und wieder erzählt, weil es einem so vertraut und bequem ist. Wenn man dem aktuellen und gegenwärtigen Reden Gottes nicht zuhören will, weil es unbequem ist und weil es Gewohntes, Liebgewonnenes und Sicherheitsspendendes in Frage stellt. Wenn ich dich da falsch verstehe, korrigiere mich bitte, aber ich verstehe dich so, dass du die Gefahr einer Einflüsterung des Herzens gerade nicht in neuer Gottesrede und Verkündigung siehst, sondern wo Menschen nicht bereit sind, sich auf aktuelles Reden Gottes einzulassen, weil ihnen das Alte vertrauter und lieber ist. Und lieber Jeremia, ich frage mich wirklich, was du uns Christen heute in unseren Kontroversen und Streitigkeiten sagen würdest. Vor allem, wenn du wüsstest, dass gerade in den Verkündigern des Gotteswortes Herzgeflüster unterstellt wird, die versuchen, von der Bibel her Gottes Reden immer wieder neu zu hören und neu zu verstehen, in einer neuen, sich verändernden Zeit. Mich hat jedenfalls die Anfrage Gottes sehr bewegt und auch bestätigt, die du überliefert hast. Bin ich nur ein Gott, der den Menschen nahe ist? Oder bin ich nicht auch ein Gott, der fern ist? Ich habe im Studium gelernt, dass es im Umgang mit dem Wort Gottes immer wieder wichtig ist, es sich fremd werden zu lassen. Also sich von dem Gedanken zu verabschieden, ein Bibelwort, ein Bibeltext für immer und alle Zeit richtig und umfassend ergriffen und begriffen zu haben. Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, einen Bibeltext immer wieder loszulassen, um ihn dann neu zu ergreifen oder viel besser, um von ihm ergriffen zu werden. Und ich weiß selbst darum, wie schwer das manchmal fallen kann, etwas Vertrautes loszulassen und diesen Schritt in die Unsicherheit zu gehen. Aber dass diejenigen, die das tun, die diesen Mut aufbringen, auch noch als Falschpropheten oder ihre neu gehörten Gottesreden als Herzgeflüster diffamiert werden, das macht mich wirklich betroffen und wütend. Und noch ein viertes Kriterium für wahre Gottesverkündigung habe ich in deinen Zeilen entdeckt. Sie muss immer zur Umkehr zu Gott und zur Gottesgemeinschaft aufrufen und einladen. Und es wird ganz klar und deutlich, warum du aus diesem Grund deinen Widersachern falschprophetisch vorwerfen kannst. Denn ihre Verkündigung läuft ja darauf hinaus, dass Gott egal ist, dass er sich nicht für all die Ungerechtigkeit interessiert, weder seitens der geistlichen Oberschicht noch der Bevölkerung. Ihre Verkündigung zielt ja darauf ab, die Menschen mit einem alten und nicht in deine Zeit passenden Gotteswort abzuspeisen und sie gerade dadurch daran zu hindern, Gottes Reden durch dich in deiner Gegenwart zu hören. Und wenn ich mir das alles so vor Augen führe, dann bin ich beruhigt und besorgt zugleich. Denn ich kenne viele progressiv denkende und glaubende Menschen, die alle wirklich in Beziehung mit Gott sind, die mit Gottes Wort ringen, es intensiv studieren, die vertraute Auslegungen loslassen und sich dafür öffnen, dass Gott selbst ihnen ganz neue Erkenntnisse aus den Texten der Bibel herausschenkt. Und zwar damit Menschen auch heute in unserer Zeit noch zu Gott umkehren, ihn in ihr Leben aufnehmen und nicht länger denken, Gott ist egal. Oder mit einem Gott, der so und so ist, will ich nichts zu tun haben. Jeremia, dank dir verstehe ich, dass an all den Vorwürfen von konservativ-fundamentalistischen Christen an progressive Christen, ihre Verkündigung sei Falschprophetie oder Herzgeflüster, letztlich nichts dran ist. Vielleicht ist es eher eine Angstreaktion, ein Selbstschutz, davor lieb und vertraut gewordene Gottesworte zunächst einmal wieder fremd werden zu lassen, um sie dann neu zu er und zu begreifen. Aber ich bin auch besorgt, dass gerade jene Glaubensgeschwister, die meinen, Gottes Wort ein für alle Mal richtig gehört und verstanden zu haben, Gottes aktuelles Reden in der Gegenwart vielleicht überhören und gar nicht merken, dass sie vielleicht selbst in der Gefahr stehen, einem Herzgeflüster zu verfallen. Jeremia, ich bin dir jedenfalls unendlich dankbar, dass du zum Ende unseres Predigttextes nochmal Gott selbst zur Sprache kommen lässt, mit einer Selbstaussage über sein Wort. Ist mein Wort nicht wie Feuer, wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt? die Kraft. Die überwältigende Kraft ist anscheinend die ausschlaggebende Eigenschaft von Gottes Wort. Sei es damals bei dir als noch mündliches Wort oder heute in Form der Bibel. Dass es damals und heute uns Menschen trifft und unsere verhärteten Herzen Gott gegenüber aufsprengt und öffnet. Dass er uns ergreift und unsere Liebe zu Gott wie ein Feuer in Flammen lässt. Das ist offenbar das Entscheidende an Gottes Wort. Interessanterweise hast du gar nichts von Klarheit und Eindeutigkeit geschrieben. Und vor ein paar Monaten ist mir schon mal die Auslegung von Rabbi Ishmael zu diesem Vers von dir über den Weg gelaufen, der gesagt hatte: Ist nicht mein Wort wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt? So wie ein Hammer auf den Felsen schlägt und damit viele Funken erzeugt, so bringt jede Schriftstelle viele Auslegungen hervor. So wie du damals zu deiner Zeit darum gerungen hast, dass deine Zeitgenossen dem aktuellen Reden Gottes durch dich zuhören und ihm Glauben schenken, so wünsche ich mir für unsere Zeit, dass wir uns als Glaubende, egal an welcher Stelle dieses großen Spektrums zwischen konservativ und liberal, zwischen regressiv und progressiv wir stehen, dass wir uns immer wieder dafür öffnen, für Gottes gegenwärtiges Reden in unserer Zeit. Und ich habe jetzt selbst immer wieder progressiv und konservativ geschrieben. Aber eigentlich wünsche ich mir sehr, dass wir davon wegkommen, uns als Christen gegenseitig in solche Schubladen zu stecken. Egal in welchem Lager, dienen sie doch nur dazu, vor- oder auszusortieren, bei wem es sich lohnt, zuzuhören und bei wem nicht. Ich wünsche mir vielmehr, dass wir uns immer wieder neu auf den Weg machen, auch einander als Glaubensgeschwister zuzuhören, wie wir Gottes Wort gehört und verstanden haben. Und in allem tut uns wahrscheinlich die Gelassenheit gut, in die du nach aller Aufregung mit Gottes Hilfe auch finden konntest. Ein Prophet, der Träume hat, soll Träume erzählen. Wer aber mein Wort hat, soll mein Wort verkünden in aller Wahrheit. Dann wird sich zeigen, was Stroh und Getreide ist. Ja, irgendwann wird sich zeigen, welche Verkündigung Menschen wie ein Feuer angesteckt hat, ihr versteinertes Herz für Gott geöffnet hat und sie zu Gott hingeführt hat oder dazu beigetragen hat, dass sie an Gott festgehalten haben. Und wie gut, dass wir als Menschen das gar nicht beurteilen können, sondern nur der allein, der selbst zu uns spricht und durch dessen Wort wir uns ergreifen lassen dürfen immer wieder. Lieber Jeremia, nochmals ganz herzlichen Dank für deine wertvollen Zeilen, die auch nach 2600 Jahren immer noch von Bedeutung sind. Ich danke Gott, dass er dich berufen hat. Und ich danke dir, Gott, dass du durch Jeremia nicht nur vor langer Zeit gesprochen hast, sondern auch heute noch zu uns sprichst. Amen.